Diese Folge wurde auf Niederländisch aufgenommen und mittels AI auf Deutsch neu vertont. Willkommen zu unserem Podcast über die Expo 58. Auch in dieser Folge versetzen wir Sie zurück ins Jahr 1958, als eine Zeitung 2 Franken kostete, die NASA das Licht der Welt erblickte und der Hula-Hoop-Reifen im Sturm die Welt eroberte. Stellen Sie sich vor, wir schreiben das Jahr 1958. Sie steigen in den Zug, nehmen Ihr Auto oder nehmen wie unser erster Gast Ihr Fahrrad und Sie reisen ins Herz von Europa. Das Ziel der Reise? Die Weltausstellung in Brüssel, auch bekannt als Expo 58. Wie war es wirklich, die Expo zu besuchen? Heute hören wir uns die Geschichte von Marcel Kocken an, für wen die Weltausstellung ein bleibendes Andenken hinterlassen hat.
Ich bin Marcel Kocken. Ich wurde 1935 in Mechelen geboren, wo ich immer noch lebe. Für mich war und ist die Expo 58 immer noch die beste Erfahrung, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Beeindruckend habe ich es schon genannt. Beeindruckend. Und ich war auch begeistert von der Expo. Als ich davon hörte oder in den Zeitung las, war ich sofort begeistert und ich schrieb Briefe an das Expo-Sekretariat. Briefe, in denen ich schrieb, dass ich es fantastisch fand und dass ich gerne im Rahmen meiner Möglichkeiten mithelfen möchte, denn das war 2-3 Jahre vor 58. Da war ich sowieso noch minderjährig und das führte dann irgendwann dazu, ich weiß nicht mehr wie, aber ich bekam eine Nachricht, dass ich mich als freiwilliger Dolmetscher melden könnte. Ich glaube, ich musste dazu irgendeinen Test machen, ich weiß es nicht mehr. Und ich bekam eine Karte, eine Art Reisepass, den ich immer noch hier bei mir habe. Darauf stand, dass ich ein freiwilliger Dolmetscher war mit einem Stempel der Expo 58. In Mechelen hat man noch einen anderen Stempel drauf gedrückt. Und dann war ich freiwilliger Dolmetscher für Deutsch und Englisch. Französisch wurde damals nicht als Fremdsprache angesehen. In Belgien sprach jeder Dauphis Französisch und Niederländisch. Ich habe die Expo 12-mal besucht. Ein ganzer Tag. Jedes Mal. Ich bin 2-mal mit dem Zug gefahren und 10-mal mit dem Fahrrad. Was ich bereits gesagt habe. Für mich, ob ich mit dem Zug kam, mit der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad, das nahm die gleiche Zeit in Anspruch. Die Expo war 24 Kilometer von Mechelen entfernt. Das ist eine Stunde schnell Radfahren. Mit dem Zug musste ich zuerst zum Bahnhof gehen und dann mit dem Zug nach Brüssel und mit der Straßenbahn zur Expo. Genauso schnell oder vielleicht sogar schneller mit dem Fahrrad. Von Mechelen zur Expo fuhr ich über Vilvoorde. An der Kirche von Vilvoorde bog ich rechts ab und überquerte den Kanal. Und dann gab es dort eine Ziegelsteinstraße, die alle die Chaussée Romaine nannten. Offenbar etwas von der römischen Steinstraße. Und dann kam ich hier am Rande der Expo. Es gab einen großen Fahrradparkplatz, für den ich, glaube ich, 5 Franken bezahlen musste. Es war billig. Ich selbst war damals, wie gesagt, 22 Jahre alt. Für mich waren diese 24 Kilometer nicht viel. Nur am Abend war es schwierig. Dann war ich den ganzen Tag gelaufen und musste dann noch 24 Kilometer zurückfahren. aber ich war jung und dann lacht man darüber. Da war dann der Eingang und mit meiner Karte vom freiwilligen Dolmetscher bekam ich eine Ermäßigung von 50% auf den Eintrittspreis. Statt 40 Franken habe ich 20 bezahlt. Das war für mich eine gute Sache, dass ich so günstig einsteigen konnte.
Marcel radelte von Mechelen ins quirlige Brüssel zum Besuch der Expo. Angekommen in der Hauptstadt herrschte ein reges Treiben. Man konnte über die Köpfe hinweggehen und die Energie der Millionen von Besuchern aus aller Welt war deutlich spürbar. Es lag Elektrizität in der Luft und ein Hauch von Optimismus verbreitete sich in der Menge. Dies hatte auch einen großen Einfluss auf Marcel und er erinnert sich an das Gefühl dieses ersten Besuchs, als wäre es gestern gewesen.
Als ich das erste Mal die Expo besuchte, war ich buchstäblich erschlagen. Es war das erste Mal, dass ich ein so großes Ereignis erlebte. Außerdem war ich auch von der Größe überwältigt. Was es dort zu sehen gab und von der Menge der Menschen, die dort herumliefen und von der ganzen Anlage, erinnere ich mich immer noch an die Brunnen. Diese Brunnen, ich weiß nicht, ich habe keine Bilder davon. Das kann man nur im Film sehen. Aber diese Springbrunnen, ich habe es genossen, dort zu sitzen und sie zu beobachten. Und dann noch diese Leute, man wurde nicht geplättet, aber man wurde von der Atmosphäre, die dort herrschte, geplättet. Diese Atmosphäre habe ich nirgendwo wiedergefunden. Ich bin nie in Deutschland, wenn man von großen Dingen redet. Dann ich habe den Wurstmarkt in Bad Dürkheim besucht. Das ist auch so etwas, aber das ist eher ein Jahrmarkt. Aber hier war es viel universeller, viel universeller. Ein Land hatte eine Lebensmittelspezialität dabei, das andere dann etwas anderes. Und dann könnte man ein Stück weiter Pommes essen gehen. Man hatte also die Wahl, überall konnte man etwas erleben, überall gab es etwas zu sehen in diesen Ländern. Überall gab es etwas zu sehen. Ich nenne die Expo mit einem Wort universal. Ich habe viele Menschen gekannt, die die Expo besucht haben. Es gab sogar einen Soldaten, einen englischen Soldaten. Er war ein Korporal. Als Freiwilliger während des Krieges, aber nach der Befreiung. Ich hatte im September 1944 einen Soldaten angesprochen, was damals in Mode war. Ich hatte einem Soldaten ein Stück Papier mit meinem Namen darauf gegeben, meine Adresse und dann "No souvenirs, please." Und dann bekam ich eine Münze oder einen Soldatenknopf. Aber dieser Mann kam mit diesem Stück Papier zu mir nach Hause, aber wir wurden durch den Krieg ausgebombt und wohnte oben bei einer Tante und die kommt unten zu dieser Tante. Er hatte eine Tasche, dieser Mann, Wallace Seaford aus London, und er wurde wie ein Fürst empfangen. Ein Befreier, ich weiß nicht, in welcher Sprache, aber er wurde dort herzlich willkommen geheißen. Der Mann sprach fließend Deutsch und Französisch. Es gab also kein Sprachproblem, denn jeder Flame spricht Deutsch, wissen Sie? Der war 3 Monate lang in Mechelen stationiert. Und jeden Abend kam er, um seinen Abend zu verbringen. Und mit der Expo 58 ging er zurück. Nicht nach Mechelen, sondern nach Brüssel zusammen mit seiner Schwester. Das war ein junger Mann. Die Expo, ich habe da Bild hier. Hier mit der Expo als Hintergrund. Er ist gekommen, um die Expo zu besuchen. Meine deutschen Freundinnen, die zum Zuschauen gekommen waren, Die hatte ich allerdings eingeladen. Und dann habe ich hier, meine Eltern sind nicht gekommen. Meiner Mutter ging es körperlich schlecht. Sie konnte kaum noch gehen. Aber mein Bruder und seine Frau waren auch schon oft hier. Mein Bruder war verheiratet. Was er tat, ging mich nichts an. Aber ich weiß, dass er auch schon oft hier war und auch Videos drehte. Und ich hatte eine Kamera gekauft. Eine Kodak Retina 2. In der Zwischenzeit habe ich es nicht mehr. Mit einer Spule von 36 Schüssen. Später habe ich dann gelernt, diese selbst zu entwickeln und so weiter. Aber ich hatte es extra gekauft, um auf der Expo Fotos machen zu können. Und das habe ich natürlich getan. Und aus meinem Freundeskreis, ich denke, diejenigen, die ich am Arbeitsplatz getroffen habe, die ungefähr gleichaltrig waren oder etwas jünger, etwas älter, sie alle waren auch auf der Expo gewesen. Menschen, die nicht gingen, waren Menschen mit körperlichen Problemen oder die ein wenig außerhalb der Gesellschaft lebten, aber diejenigen, die dabei waren, kamen zur Expo, wenn auch nur einmal.
Die Expo 58 ist die erste große Weltausstellung nach dem Krieg. Es ist eine strahlende Wiedergeburt Europas und läutet eine neue Ära ein. Eine Zeit, in der technologischer Fortschritt Hand in Hand geht mit florierendem Wohlstand. Mehr als 40 Länder präsentieren sich auf der Weltbühne und werben für sich mit schillernden Pavillons. Sie versuchen sich gegenseitig mit spektakulären Strukturen zu übertreffen und mit revolutionären Erfindungen. Inmitten all dieser Wunder geht Marcel. Seine Augen glitzerten bei jedem Schritt vor Überraschung. Aber trotz all dieser beeindruckenden großen Pavillons ist es eine bescheidenere Struktur, die einen unauslöslichen Eindruck hinterlässt und was ihn bis zum heutigen Tag inspiriert.
Das sind Pavillons, die ich sehen musste. Ich nenne das große. Das war Amerika, die Vereinigten Staaten. Dort befand sich der russische Pavillon. Und warum Russland? Nicht wegen der Kisten mit Kaviar, die man dort kaufen konnte. Aber da stand der Sputnik, eine Kopie. Ich sehe es immer noch vor meinen Augen, groß, auf einer solchen Erhöhung, dass man da drunter schauen kann. Aus glänzendem Metall. Ich bin auch hingegangen und habe mit offenem Mund zugesehen. Und dann war da noch der Pavillon, denn es gibt nur wenige, die ich getan habe. Denn ich habe alles richtig geschaut. Ich habe alles ganz genau beobachtet. Und das war der Pavillon Israels. Das war kein großer Pavillon. Und Sie werden jetzt sagen, Israel? Nun, dort wurde etwas ausgestellt, die ich sehen wollte, die ich sehen musste, von denen ich mich nicht befreien konnte. Dies waren die Schriftrollen vom Toten Meer, mit den Texten der Essener und so weiter. Ich habe später viel darüber gelesen, aber ich stand da stundenlang und sah es mir an, ohne auch nur das Geringste davon zu verstehen. Ich konnte die Schrift nicht lesen, ich konnte die Sprache nicht verstehen, aber ich wusste, dass diese vorchristlich waren. Das war am Anfang des Glaubens. Sowohl der jüdische als auch der christliche Glaube. Und ich stand stundenlang da und habe versucht, etwas davon zu verstehen, auszudeuten, worüber es sich handelte. Aber ich war wirklich erstaunt über das Alter, in dem diese Stücke von Menschen geschrieben wurden, die der vor mehr als 2000 Jahren lebte, mit einer Idee, einer abstrakten Idee, nicht nur eine Idee. Eine abstrakte Vorstellung von Gott und allem, was dazugehört. Und ich stand da, ich sage Ihnen, ich habe es dreimal angeschaut. wie jemand, der etwas mit Erstaunen betrachtet. Und dann habe ich mich noch etwas angeschaut, was ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben. Das ist der Pfeil der Maschinenbau, der leider abgerissen worden ist. Der Pfeil, der, ich weiß nicht, 50 oder 60 Meter über der Expo hing und der eigentlich keine Unterstützung hatte, die daher aufgrund des Gegengewichts stehen bleiben sollte. Sehr raffiniert und gleichzeitig sehr abstrakt. Ich war für mich auch etwas Beeindruckendes.
Im Jahr 1958 schrumpfte die weite Welt zu einem Dorf in der Heysel-Ebene. Auf der Expo 58 kreuzten sich Kulturen und Kontinente und man traf Menschen von der anderen Seite der Welt. Man probierte Gerichte, von denen man nicht wusste, dass es sie gibt. Man fiel nach hinten von all den neuen Dingen, die man gesehen hat. Jeder Pavillon enthüllte neue Wunder, wo man bei jedem Schritt erstaunt und erfreut war. Ein Besuch der Weltausstellung war für viele Menschen eine ideale Gelegenheit, um in ein paar Stunden die ganze Welt zu kosten.
Ich war da niemals am Wochenende. Ich bin immer an Arbeitstagen dort gewesen. Denn dort, wo ich gearbeitet habe, wurde am Wochenende gearbeitet. Samstags und sonntags wurde gearbeitet, aber montags nicht. Dann kam ich meistens montags, dann hatte ich viel mehr Raum, vor allem am Morgen. Erinnerungen, was ich verfolgt habe. Ich habe allerdings viel mitgemacht, deswegen hatte ich immer eine Schultasche dabei. Überall, wo es Flugblätter gab, habe ich Flugblätter mitgenommen. Ist alles leider weggeworfen. Ich habe das nicht behalten, da es so ein Haufen war. Gott, was soll man damit machen? Leider ist das alles im Laufe der Jahre verschwunden. Aber ich nahm überall Flugblätter mit, die ich mir dann zu Hause angeschaut habe. Ich fand es sehr befreiend, dass ich all diese Menschen getroffen habe in diesen Kabinen. Ich habe immer jemanden etwas gefragt und dann waren da Leute, die eine andere Sprache sprachen und die sich dann bemüht haben, mir auf Niederländisch oder auf Französisch zu antworten. Ich kann das nicht besonders gut erklären, aber ich war da, vielleicht grob gesagt, aber ich war dort nicht mehr in Belgien. Ich war dort in einem Land auf der Welt, um genau zu sein. Sie stellen mir die Frage nach der Expo. Ich habe gesagt, dass das für mich etwas Universelles ist. Für mich hat sich dort die Welt geöffnet. Nicht, dass ich die Welt nicht gekannt hätte, aber die Welt war mit einem Fahrrad. Und mit dem Fahrrad bin ich nach Antwerpen, Brüssel und Löwen gefahren. Das war eigentlich eine Entdeckung, die ich gemacht habe. Dort standen alle Kontinente mit Menschen in ihren Kostümen. Man könnte das ganze Essen dort essen. Was ich zugegebenermaßen nicht getan habe. Aber ich war auch überzeugt, das sind Anekdoten, dass das Essen nicht passt. Aber immer, wenn ich damals irgendwohin gereist bin, und das hatte ich durch meinen Job, den ich hatte, musste ich manchmal in die Niederlande oder nach Deutschland fahren, hatte ich immer ein Paket mit Flugblättern von der Weltausstellung. Ein Paket, ein komplettes Paket, das mit einem Kordelzug an meiner Reisetasche befestigt war. Ich erinnere mich gut, ich fuhr nach Deutschland, ich glaube nach Hannover. Und ich hatte so ein Päckchen mit Flugblättern an meinem Koffer befestigt und beim deutschen Zoll oder belgischen jedenfalls. Ein Zollbeamter wollte wissen, was das war und sehen, ich musste das aufreißen. Und dann, die Weltausstellung. Und das war es gut so. Ich könnte weiterfahren, aber ich wiederhole, für mich war diese Weltausstellung, sollte das zurückkommen, morgen. Ich bin ein alter Mann. Aber ich glaube, ich wäre auf den Knien hierher gekrochen. Das ist ziemlich gewagt und ein bisschen übertrieben, aber ich würde bestimmt dafür sorgen, dass jemanden finden würde, der mich hierher und auch wieder zurück nach Hause bringen sollte.
Dieses Probieren der Welt können Sie wörtlich nehmen. Wir Belgier sind Burgunder. Unsere wichtigsten Exportprodukte sind nicht umsonst Bier, Pommes und Schokolade. Und so durfte auch das Essen auf der Expo 58 nicht fehlen. Jeder Pavillon ist vollgepackt mit lokalen Spezialitäten und die Speisekarten waren voll mit Klassikern aus dieser Zeit. Erwarten Sie also Coq au Vin im französischen Pavillon, Spaghetti Bolognese im italienischen und Krabbencocktail oder Muscheln in dem belgischen Restaurant. Auch Unternehmen wie Planter, Marie Thumain und Germinal boten ihre neuesten Produkte an. Es ist also für jeden etwas dabei.
Und dann gab es noch die Gaststätten. Das war wichtig, denn ich habe nie Sandwiches mitgebracht, denn das war zu kompliziert. Ich ging immer irgendwo in einem dieser großen Stände essen, weil ich es eilig hatte. Dann gab es, glaube ich, einen Stand mit Marie Thumas, Konserven und Germinal. Das waren große Hallen, in denen man eine kalte Platte kaufen konnte für, glaube ich, 80 oder 90 Franken. Ich weiß, da war es auf jeden Fall. Und dann ging ich essen, mal in Germinal, als ich es eilig hatte, dann von Marie Thumas. Das Teuerste, was man auf der Expo haben kann, du kannst es ruhig wissen, das war Essen und Trinken. Das war sehr teuer. Und das blieb billig oder billiger. Das war also bei dieser Stanz, das waren kalte Speisen, kalte Gerichte mit Brot. Das war eine gute Grundlage, das reichte für den ganzen Tag.
Technologische Spielereien wie der erste Computer standen neben architektonischen Meisterwerken, wie zum Beispiel der Pavillon des Bauwesens, der im Brüsseler Himmel zu schweben schien. Die Menschen trauten ihren Augen nicht. Ein schwimmendes Gebäude. Das war nichts im Vergleich zu dem, was vor uns lag. In der Tat wandte sich der Mensch etwas Neuem zu. Der Raumfahrt. Das hat Marcel sehr beeindruckt.
Was mich am meisten beeindruckt hat, als junger Mann, ich war damals 20, Anfang 20, war die Raumfahrt. Ich glaube, das war bei allen der Fall. Ich erinnere mich, der erste Sputnik, der piep, piep, piep machte, davon haben wir im Radio sicher gehört. Und dann das erste Lebewesen, der kleine Hund Laika, ich erinnere mich noch an diesen Namen Laika. Und dann Glenn, der erste Mensch im Weltraum, der nur kurz, der nicht wirklich im Weltraum war, aber bis an den Rand der Atmosphäre kam und dann wieder landete. Das waren Sensationen. Damals arbeitete ich in einem privaten Unternehmen mit ein paar weiteren Mitarbeitern. Obwohl ich der Jüngste war, waren die anderen nicht viel älter als ich. Und wir haben darüber geredet, dass ein Mensch in den Weltraum geschossen wurde und lebendig zurückgekehrt ist. In meiner Kindheit, als ich etwa 10, 12 Jahre alt war, war ich ein begeisterter Leser von Jules Verne. Und was Jules Verne schrieb, war die Wahrheit. In der Zwischenzeit ist das Interesse an der Raumfahrt etwas abgeflaut, weil es zu einer alltäglichen Nachricht geworden ist.
Farbfernsehen, Aluminium, Satelliten, alle neuen Technologien, die auf der Weltausstellung der breiten Öffentlichkeit vorgestellt wurden. Aber die Expo 58 war so viel mehr als das. Es war auch eine große Party mit Aufführungen, Ausstellungen und Tanzabenden. Für Marcel war es die beste Zeit seines Lebens.
Die Aufführungen auf diesem Platz, der, glaube ich, Esplanade hieß, wo jeder Verein, der etwas in Belgien gemacht hat, hat er auch dort aufgetreten ist. Es gab Marschkapellen, Blaskapellen, Harmonieorchester und ich glaube, ich habe auch ein Bild davon, ein Korps der US-Armee, der amerikanische Märsche mit Drilling-Fantasie spielte. Menschen, die Soldaten waren, wissen, was das bedeutet, mit aufgeworfenen Instrumenten und so weiter. Auch ein sehr beeindruckendes Spektakel. Und was hat mich noch fasziniert? Ich war nur einmal dort, weil meine Finanzen es nicht zuließen. Frolic oder Out Belgen? Ich war dort am letzten Abend der Ausstellung im Oktober mit dem Zug gekommen. Das war eines der beiden Male, dass ich mit dem Zug kam, denn es war ein nieseliger Tag, es gab kein schönes Wetter und ich bin da reingekommen. Wie man sagt, voller Menschen. Vielmehr sah es dort grau aus, denn nicht alle trugen schwarz. Ich kam in all diese Kneipen. Es gab 9 Kneipen. Ich bin nicht drin und wenn ich drin wäre, nicht draußen. Überall gab es Musik. Es wurde getanzt und gejubelt. Ich habe es mit Gott geschafft und der kleine Pirke geplaudert, getanzt. Einmal hatte ich einen wallonischen Jungen bei mir, der ebenfalls allein war. Wir gingen dann zu zweit von hier nach dort, bis das Drama passiert. Beim Tanzen bekomme ich, oder Tanzen kann man das nicht nennen, aber das war Hüpfen, Springen, das war genau, so wie Fußballfans, die sich gefreut haben, ein Tritt gegen mein Bein von einer hochhackigen Frau mit einer Eisenplatte darunter. Mann, Mann, die ersten paar Minuten waren noch in Ordnung, aber später, ich hatte mich inzwischen fertig gemacht. Es war alles vorbei mit dem Herumspringen und hatte ich eine Tasche dabei, eine alte Büchertasche. Und darin steckte eine Regenjacke. Und das könnt ihr glauben oder nicht, liebe Freunde. Die habe ich, als ich Frolic Belgien eintrat, in einer Kneipe unter dem Sofa gestellt. Und er stand stundenlang ganz allein da. Ich bin heimgegangen. Es war fertig gegen 4 Uhr. Die Büchertasche mit meiner Regenjacke war noch da. Das war auch die Expo 58. Und so kam ich mit dem ersten Zug zurück nach Mechelen. Und es war das Ende der Expo. Aber für mich war das noch nicht das Ende, weil ich mit Brieffreunden dort gewesen bin. Es war ein deutsches Mädchen, womit ich korrespondierte. Das ist eine persönliche Geschichte. Sie können alles wissen, das ist kein Geheimnis. Sie dürfte nach Belgien kommen, musste aber eine Freundin mitbringen, denn Mutter hat es nicht vertraut. Ein 18-jähriges Mädchen auf einer Expo, die voller Fremder ist. Was ist hier los? Daraufhin habe ich diese Freundin geheiratet und da sitzt sie nun. Dank der Expo 58. Das wollte ich so sagen. Expo 58. Ich habe nicht viele Souvenirs gekauft. Ich habe kein Atomium gekauft. Mein Souvenir ist Tag und Nacht bei mir.
Die stattlichen Pavillons, die imposanten Promenaden und die koketten Hostessen waren beeindruckend, aber sie verblassten gegenüber dem Star der Expo, dem Atomium. Man brauchte nur nach oben zu schauen und schon konnte man sie sehen, 9 schimmernde Kugeln, die gegen den klaren Himmel zu schweben schienen. Das Atomium wurde als Hauptpavillon und Attraktion gebaut für die Weltausstellung in Brüssel 1958. Seine Form verdankt er der Fantasie des belgischen Ingenieurs André Waterkain, der nämlich beobachtete, dass sich die Eisenatome in der Natur selbst organisieren in einer regelmäßigen Würfelstruktur. Dies brachte ihn auf die Idee, einen elementaren Eisenkristall mit 9 Eisenatomen 165 Milliarden Mal zu vergrößern, um so dem Atomium eine einzigartige Form zu geben. Das spektakuläre Gebäude läutet eine neue Ära ein, das Atomzeitalter. In den 1950er Jahren ist das Gebäude vor allem eine Ikone des Glaubens an Wohlstand und Fortschritt. Doch bald begeisterten sich die Belgier für dieses einzigartige Gebäude und machten das Atomium zum nationalen Symbol Belgiens. Auch heute noch ist es eines der überraschendsten und kreativsten und erstaunlichsten Bauwerke der Welt, das jährlich mehr als 600.000 Besucher anlockt. Doch das Atomium war 1958 nicht für jeden the place to be.
Ich war nie im Atomium. Das war Warteschleife, das war verlorene Zeit. Und das kostet, glaube ich, 40 oder 50 Franken. Das war viel zu viel. Ich bin auch nie mit diesen kleinen Motorrädern herumgefahren. Ich könnte das alles mit meinem Fuß machen. Ich war 22 Jahre alt. Die Welt liegt ihnen zu Füßen, buchstäblich und im übertragenen Sinne. Und ich wanderte herum und dann stand es überall Schlange, Verbindung des Eingangs zu diesem Ende, aber auch in einigen Ständen. Wollten alle drinnen gehen, das war eine Warteschlange. Ich habe das Anstehen leidenschaftlich gehasst. Deshalb, als ich das erste Mal im israelischen Pavillon war, ich hätte nicht beitreten müssen. Leider habe ich einige der Stände nicht gesehen. Andere habe ich schon mehrmals gesehen.
Das Atomium ist eine bleibende Erinnerung an die Expo 58. Die meisten der Pavillons wurden nach der Weltausstellung abgerissen. Sie erhielten eine neue Funktion oder wurden an einen anderen Standort verlegt. Dennoch inspirierte die Weltausstellung eine ganze Generation. Auch auf Marcel hatte sie einen nachhaltigen Einfluss.
Die Expo 58 hat mich, ich habe es bereits gesagt, ich war 22 Jahre alt, auch in Europa Glauben machen. Als die EGKS, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, gegründet wurde, war dort irgendwo in einem Junior-Job jemand, den ich gut kannte oder wirklich wusste. Das war Jeff Raymakers, der später Bürgermeister der Stadt wurde. Dazwischen war er noch Minister, der seine Laufbahn bei der EGKS begann. Dann wurde daraus Europa. Und ich bin nach wie vor ein starker Befürworter des Vereinigten Europas. Denn wenn man sich die Geschichte ansieht, ich bin ein Historiker mit einem Dada, der sich damit beschäftigt, wie die Dinge früher waren. Wir kommen aus dem Vereinigten Europa. Sicherlich sprechen wir so gerne von Karl dem Großen. Nicht Karl der Fünfte, richtig, Karl der Große um das Jahr 800. Das war das Vereinigte Europa, nicht wahr? Der war der Chef von allem. In Frankreich, in Deutschland, in den Benelux-Ländern, in Italien. Das gesamte Gebiet, das wir heute als Vereinigtes Europa bezeichnen, war das Reich Karls des Großen. Sie hat also existiert, später wird es andere geben, die es versuchen. Karl Vater hat das auch versucht. Kaiser des Heiligen Römischen Reiches und dann Spanien und so weiter. Und dann wird es diejenigen geben, die es mit Gewalt versuchen. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber wir, unsere Wurzeln, entfernte Wurzeln, natürlich sind irgendwo in einem Land, das geeint war. Je weiter sie in der Vergangenheit weggehen, desto besser, desto mehr haben wir eigentlich gemeinsam. Dann kommen wir zu den Neandertalern und es stellt sich heraus, dass wir hier in Westeuropa alle haben 2% Gene von Neandertalern. Wie würde es dazu kommen? Das haben sie auch hier wiedergegeben. Das sind Sachen. Und wenn man dann auf die Expo kommt und sieht, wie all diese Leute zusammenarbeiten, der russische Pavillon und der amerikanische Pavillon stehen sich gegenüber, 50 Meter zwischen ihnen. Und dort der Pavillon von Deutschland. Keine Feinde mehr. Ein sehr schöner Pavillon. Als junger Mensch hatte ich ein sehr gutes Gefühl dabei. Sehr gut.
Danke fürs Zuhören. Wollen Sie mehr Geschichten? Dann hören Sie sich unbedingt die anderen Podcasts an und tauchen Sie ein in die Welt der Expo 58. Sie können nicht genug vom Atomium oder der Weltausstellung bekommen? Dann surfen Sie zu atomium.be für alle Informationen oder besuchen Sie die Dauerausstellung zur Expo 58 in den Zwiebeln unseres Nationaldenkmals.